Dann fangen wir mit unserer Botschaft am heutigen Vormittag an. Und in den ersten paar Minuten werde ich ein paar Fragen stellen. Ich habe Herrn Ernst Herzogenrath gebeten, mir bei der Beantwortung der Fragen zu helfen, weil er einen Jahreskalender mitgebracht hat. Die erste Frage können wir alle beantworten. Wenn ich euch frage, was war das Besondere an dem Montag in dieser Woche für uns hier in Deutschland? Was war das Besondere an dem Montag? Wie würden Sie antworten? Es war ein Feiertag und sogar ein gesetzlicher Feiertag. Landesweit, überall in Deutschland, war der vergangene Montag, der Montag in dieser Woche, ein Feiertag. Und die zweite Frage im Zusammenhang mit der ersten, die könnt ihr wahrscheinlich auch alle beantworten, wenn ich euch frage, welches Datum hatte der Montag in dieser Woche?
Den 6. April.
Danke, Ernst. Also Ernst ist der Einzige, der es weiß. Montag in dieser Woche, ein gesetzlicher Feiertag in ganz Deutschland und eigentlich in fast allen europäischen Ländern in der ganzen EU, war der 6. April. Jetzt eine weitere Frage. Sie ist vielleicht ein klein wenig schwieriger. War der Montag in dieser Woche auch der 6. April in Kanada und in den USA? War der 6. April, nicht wahr? Der Montag in dieser Woche war auch in Nordamerika der 6. April. War der Montag ein Feiertag in Kanada und in den USA? Nein, das war er nicht. In Europa ein Feiertag, in Nordamerika selber Wochentag, selbes Datum, kein Feiertag. Nächste Frage, nächster Fragenkomplex. Was ist das Besondere an dem 1. Mai für uns hier in Europa? Tag der Arbeit, was sonst? Ein Feiertag, ein gesetzlicher Feiertag in ganz Deutschland, nicht wahr? Und eigentlich überall in Europa. Jetzt muss ich wieder den Ernst fragen. Welcher Wochentag ist der 1. Mai in diesem Jahr?
Ein Freitag,
ein normaler Werktag sonst. Aber bei uns in Deutschland wird der 1. Mai und in unseren Nachbarländern ein gesetzlicher Feiertag sein. Jetzt wieder dieser Vergleich. Ist der 1. Mai auch ein Freitag in Kanada und in den USA? Immer noch. Der 1. Mai drüben in Nordamerika ist auch ein Freitag. Ist der 1. Mai ein gesetzlicher Feiertag in Kanada und in den USA? Nein, das ist er nicht. Die Aktienmärkte und alle diese Dinge sind drüben an dem Tag in Betrieb. Jetzt eine Frage für Ernst. Welcher Wochentag ist der 14. Juli in diesem Jahr? Der 14. Juli.
Ein Dienstag.
Ein Dienstag. Und ist der 14. Juli in Deutschland, soweit ihr es wisst, ein landesweiter gesetzlicher Feiertag? Nein, das ist er nicht. Ist der 14. Juli in diesem Jahr auch ein Dienstag in Frankreich? Das wird er sein, ja? Ist der 14. Juli ein Feiertag in Frankreich? Das werden einige wissen. Das ist der Bastille-Tag. Das ist ein gesetzlicher Feiertag in Frankreich. Eine weitere Frage. Was ist das Besondere an dem 3. Oktober für uns hier in Deutschland? Tag der Deutschen Einheit. Was sonst? Was ist das für ein Tag?
Ein Sabbat.
Okay. Eine zu früh, Ernst. Das ist die falsche Antwort. Was sonst? Zwei zu früh. Was sonst? Ein gesetzlicher Feiertag. Und es ist, wie Ernst es gesagt hat, ein Samstag. Wir sind übrigens am 3. Oktober, wenn ich mich nicht irre, in Schluchsee oder sonst wo am Festort, wo wir das Laubhüttenfest halten. Ist der 3. Oktober in diesem Jahr auch ein Samstag in Frankreich? Ja, aber der 3. Oktober ist in Frankreich kein gesetzlicher Feiertag. Bei diesen vier Beispielen handelt es sich um unterschiedliche Völker oder Länder oder Regionen. Beschränken wir es jetzt auf ein Volk, auf das deutsche Volk. Wir haben auch das Beispiel des deutschen Volks, und zwar in der Zeit, als es die beiden deutschen Staaten gab. Und hier in, wie man es nannte, Westdeutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, war der 17. Juni bis zur Wiedervereinigung ein gesetzlicher Feiertag zum Gedenken an den Aufstand im Jahr 1953. In dem anderen deutschen Staat, von Deutschen bewohnt, war der 17. Juni kein gesetzlicher Feiertag. Im Gegensatz gab es in der DDR jedes Jahr den 7. Oktober, den Tag der Republik, wie man ihn nannte. Er erinnerte an die Gründung der DDR im Jahr 1949, und der 7. Oktober, obwohl dort ein Feiertag für die Deutschen, die in der DDR lebten, war kein Feiertag in der Bundesrepublik für die Deutschen, die diesseits der Grenze lebten. So kann man ein Volk haben mit demselben Kalender, und das Volk sieht die Tage unterschiedlich. Und das kann man sogar in dem eigenen Land haben. Was ist das Besondere an dem 1. November in Nordrhein-Westfalen, einem katholisch geprägten Bundesland? Ein gesetzlicher Feiertag. Und wie nennt man diesen Tag? Allerheiligen, genau. Allerheiligen ist in der Bundesrepublik Deutschland ein Feiertag in den 5 vorwiegend katholisch geprägten Bundesländern, aber nicht in den anderen Bundesländern. Aber der 1. November ist in ganz Deutschland derselbe Wochentag. Für alle Deutschen ist der 1. November derselbe Tag. Für einige ist er ein Feiertag, für andere nicht. Warum nicht? Warum ist er nur für einige ein Feiertag? Und jetzt geht es mehr um das Thema, das wir heute behandeln wollen. Es geht um die Frage des Bibelverständnisses. Und weil die katholische Kirche ein bestimmtes Verständnis zum Thema Heilige hat, feiert sie diesen Tag als kirchlichen Feiertag, und er ist dann, wie gesagt, in diesen 5 Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Weil andere ein anderes Verständnis von diesem Thema haben, ist dort, wo dieser Tag nicht als Feiertag gefeiert wird, dieses Verständnis vorherrschend. So, was ist der Zweck der Übung? Was wollen wir mit diesen Beispielen sagen oder zeigen? Man kann denselben Kalender haben, genau denselben Kalender haben, aber bei diesem Kalender in Bezug auf ein bestimmtes Datum, aufgrund eines unterschiedlichen Verständnisses, andere Ansichten haben. Man kann unterschiedlicher Meinung sein. Der Kalender ist aber derselbe. Der Kalender, den man überall in Europa verwendet, in der EU, ist derselbe. Worum geht es uns heute? Es geht uns um die Frage, die häufig gestellt wird, auch in der letzten Zeit, warum wir das Pfingstfest, Pfingsten, nicht immer am gleichen Tag halten wie die Juden. Warum halten wir Pfingsten manchmal an einem anderen Tag als die Juden? Wir halten Pfingsten immer an einem Sonntag. Das wisst ihr. Und der Sonntag, den wir halten, wird jedes Jahr durchs Zählen festgelegt. Pfingsten als Wort führt sich in seinem Ursprung auf das griechische Pentekoste zurück. 50, also zähle 50. Bei uns wird es immer durch Zählen festgelegt. Und wir kommen immer auf einen Sonntag. Die Juden halten Pfingsten, Sie nennen das das Wochenfest. Das hat für sie eine andere Bedeutung, weil die Juden an dem Wochenfest natürlich nicht der Gründung der neutestamentlichen Kirche gedenken. Für sie hat die neutestamentliche Kirche keine Bedeutung. Aber im Gegensatz zu uns halten die Juden das Wochenfest immer am gleichen Kalendertag. Das ist der 6. Sivan, so heißt der Monat, der 3. Monat in dem jüdischen Kalender. Also jedes Jahr ist für die Juden das Wochenfest, wir nennen es Pfingsten, am 6. Sivan, am 6. Tag des 3. Monats. Nun, interessanterweise ist der 6. Sivan in diesem Jahr, also nach dem römischen Kalender, der 24. Mai. Und in diesem Jahr halten wir Pfingsten am gleichen Tag, wie die Juden ihr Wochenfest halten, weil sie zusammenfallen. Letztes Jahr aber war der 6. Sivan am 4. Juni. Das war ein Mittwoch im vergangenen Jahr. Und unser Pfingsten vor einem Jahr war am Sonntag, dem 8. Juni. Also letztes Jahr waren es unterschiedliche Termine. Ich möchte aber betonen, der 6. Sivan nach dem jüdischen Kalender, den wir verwenden, ist auch für uns der 6. Sivan. Wenn die Juden sagen, in diesem Jahr ist der 6. Sivan der 24. Mai, da stimmen wir zu. Als die Juden letztes Jahr ihr Pfingsten am 6. Sivan, am 4. Juni, an einem Mittwoch hielten, hätten wir gesagt, dieser Tag, der 4. Juni, ist der 6. Sivan. Es geht also nicht um den Kalender selbst. Der Kalender ist derselbe. Aber wie bei den Beispielen mit den Feiertagen, haben wir ein anderes Verständnis von bestimmten biblischen Ereignissen, und dieses andere Verständnis veranlasst uns, Pfingsten anders festzulegen, als die Juden es tun. Das wollen wir uns heute Morgen ansehen. Und zwar geht es um das Wort Sabbat in 3. Mose 23. Das wollen wir jetzt nachschlagen. 3. Mose Kapitel 23. Es geht darum, wie sollen wir das Wort Sabbat in diesen Versen, die wir jetzt gemeinsam lesen werden, verstehen. Wie sollen wir das Wort Sabbat verstehen? Wenn Sie sich an die Predigt erinnern, die ich vor einiger Zeit gehalten habe, zu den Pharisäern und Jesu Aufforderung, wir sollten auf das achten, was die Pharisäer sagen, wenn sie auf des Moses Stuhl sitzen. So kann man dazu sagen, wie ich es in der Predigt ausgeführt habe, dass die Rekonstruierung des jüdischen Hohen Rats etwa 30, 40 Jahre nach der Zerstörung des Tempels, der Tempel wurde 70 nach Jesu Geburt zerstört, die Rekonstruierung des Sanhedrin erfolgte fast ausschließlich unter dem Einfluss der Pharisäer, weil sie die einzige Gruppe waren, die diese Umwälzungen überlebt hat. Und wie viele von Ihnen wissen, halten wir uns an den jüdischen Kalender von Hillel dem Zweiten, wie er genannt wird. Er ist für uns verbindlich. Hillel, nach manchen Überlieferungen, war selbst der Vorsitzende des Sanhedrin. Ob man das beweisen kann, weiß ich nicht. Aber wir verwenden seinen Kalender, und deshalb kommt diese Frage auf. Wenn wir diesen Kalender verwenden, warum halten wir dann nicht Pfingsten zeitgleich mit den Juden? 3. Mose 23, wir lesen in Vers 4. Dies sind aber die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen an ihren Tagen. Als erstes Fest wurde der Sabbat erwähnt, jetzt geht es um die Jahresfeste. Am 14. Tage des ersten Monats gegen Abend ist des Herrn Passa. Das Passa ist ein Fest, aber kein hoher Festtag, kein Jahressabbat. Und am 15. Tag desselben Monats, Vers 6, ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr 7 Tage ungesäuertes Brot essen. Angefangen damit haben wir am Freitag vor einer Woche bei Sonnenuntergang, weil die Tage, wie wir wissen, bei Gott abends beginnen mit Sonnenuntergang. Und heute Abend, wenn die Sonne untergeht, sind diese 7 Tage zu Ende, die 7 Tage der ungesäuerten Brote. Dann wird uns gesagt in Vers 7, am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Arbeit tun. Also dieser erste Tag ist wie ein Sabbat. Es ist ein Jahressabbat, einer von 7 im Laufe des Jahres. 7 Tage sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen. Am 7. Tag, das ist der heutige Tag, soll wieder eine heilige Versammlung sein. Da sollt ihr auch keine Arbeit tun. Also der 1. und der 7. Tag sind hohe Tage, jährliche Sabbate, an denen wir nicht arbeiten, sondern uns versammeln, wie Gott es uns auferlegt hat. Und nun kommt ab Vers 9 eine interessante Instruktion. Und diese Instruktion, diese Anweisung ist die Quelle des Unterschieds zwischen uns und den Juden. Sage den Israeliten und sprich zu ihnen, das ist Vers 10, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde und es aberntet, so sollt ihr die erste Garbe eurer Ernte zu dem Priester bringen. Der soll die Garbe als Schwingopfer schwingen vor dem Herrn, dass sie euch wohlgefällig mache. Das soll aber der Priester tun an dem Tage nach dem Sabbat. Und ihr sollt an dem Tag, da eure Garbe geschwungen wird, ein Brandopfer dem Herrn bringen von einem einjährigen Schaf ohne Fehler. Dann wird dieses Opfer näher beschrieben, Vers 13, und wir lesen Vers 14. Und ihr sollt von der neuen Ernte kein Brot, noch geröstete oder frische Körner essen, bis zu dem Tag, da ihr eurem Gott seine Gabe bringt. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, überall, wo ihr wohnt. Die Israeliten sind zur Zeit des Frühlingsfestes in das gelobte Land eingezogen. Das kann man nachlesen bei Josua, Josua Kapitel 4, 5, 6. Sie sind zur Zeit des Frühlingsfestes in das gelobte Land eingezogen. Gott hatte verordnet, sie durften von dem Getreide des Landes nichts essen, nichts verwerten oder verwenden, es sei denn, sie hatten als erstes Opfer von dieser Ernte einige Garben, einige Halme dem Herrn geopfert. Also die Frühlingsernte, wie man sie nennt, sie wurde eingeleitet mit dem sogenannten Schwingopfer. Das war der Auftakt zu der Ernte. Erst dann durfte geerntet werden. Und wenn man sich die Zeit nimmt, diese Kapitel im Buch Josua zu lesen, liest man, dass die Israeliten von dem Getreide des Landes gegessen haben. Das Schwingopfer wird dort nicht explizit erwähnt, aber weil es diese Anordnung gab, haben sie dann das Schwingopfer dargebracht, sodass sie dann diese Frühlingsernte, die auf den Feldern stand, zum Abernten bereit, damit sie das dann einnehmen konnten. Und das sollte dann jedes Jahr der Fall sein, dass man von der neuen Frühjahrsernte nichts verwenden oder verwerten durfte, es sei denn, die ersten Halme, die ersten Garben wurden als Schwingopfer vor Gott gebracht. Und wann sollte das erfolgen? Das sollte erfolgen, wir lesen noch einmal den letzten Satz in Vers 11 in der Lutherbibel. Wann sollte der Priester das tun? Das soll aber der Priester tun am Tage nach dem Sabbat. Am Tage nach dem Sabbat. Der übergeordnete Zusammenhang hier bei Vers 11, bei diesen Versen, in denen es um dieses Schwingopfer geht, der übergeordnete Zusammenhang ist das Fest der ungesäuerten Brote. Da gibt es keine unterschiedlichen Meinungen. Alle, die sich mit diesem Thema befassen, sind sich einig, Dieses Opfer sollte im Zusammenhang mit dem Fest der ungesäuerten Brote, das ja auch im Frühjahr stattfindet, gehalten wird, dargebracht werden. Dann heißt es in Vers 15, jetzt lesen wir weiter, danach sollt ihr zählen vom Tage nach dem Sabbat, da ihr die Garbe als Schwingopfer darbrachtet, 7 ganze Wochen, bis zu dem Tag nach dem 7. Sabbat, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen und dann ein neues Speisopfer dem Herrn bringen. Ihr sollt aus euren Wohnungen 2 Brote bringen als Schwingopfer von 2 Zehnteln feinstem Mehl gesäuert und gebacken, als Erstlingsgabe für den Herrn. Und dann wird einiges andere erwähnt in Bezug auf das Opfer. Und dann lesen wir in Vers 21, und ihr sollt an diesem Tag eine heilige Versammlung ausrufen. Keine Arbeit sollt ihr tun. Eine ewige Ordnung soll das sein bei euren Nachkommen, überall, wo ihr wohnt. Und der Tag, der in Vers 21 gemeint ist, ist der Festtag, den wir Pfingsten nennen. Pfingsten oder das Wochenfest. Das Wochenfest, wie die Juden es nennen. Dieser Tag wird durch Zählen ermittelt. Das wird in Vers 15 festgelegt. Ihr sollt zählen von dem Tage nach dem Sabbat. Also von dem Tag an zählen. 50 Tage. Wenn man den 50. Tag erreicht, wiederum hier die Bedeutung des griechischen Pentecoste, zähle 50. Der Tag, der 50. Tag, ist dann Pfingsten. Die Frage, um die es hier geht, ist, wie soll man das Wort Sabbat verstehen? Wie soll man das Wort Sabbat verstehen? Das Wort Sabbat in Vers 11 und das Wort Sabbat in Vers 15. Nochmals Vers 11. Das Schwingopfer, mit dem die Frühlingsernte eingeleitet wurde, das sollte der Priester am Tage nach dem Sabbat dem Herrn darbringen. Welcher Sabbat ist gemeint? Und dann in Vers 15. Danach sollt ihr zählen vom Tage nach dem Sabbat, da ihr diese Garbe, diese Webegarbe, dieses Schwingopfer darbrachtet, 7 ganze Wochen. Auch hier, welcher Sabbat ist gemeint? Der Sabbat in Vers 11 ist derselbe Tag wie in Vers 15. Es handelt sich um einen und denselben Tag. Und hier gibt es ein unterschiedliches Verständnis zwischen uns und den Juden. Ist mit dem Sabbat in den Versen 11 und 15 der wöchentliche Sabbat während der Tage der ungesäuerten Brote gemeint? Oder ist es der erste Festtag, der 15. Nisan, der ein jährlicher Sabbat ist? Die Kirche Gottes vertritt seit Jahrzehnten den Standpunkt, auch heute die Vereinte Kirche Gottes und eigentlich alle bedeutsamen Organisationen, auch die Living Church of God und alle anderen, die aus der weltweiten Kirche Gottes hervorgegangen sind. Wir vertreten den Standpunkt, dass mit dem Sabbat in den Versen 11 und 15 der wöchentliche Sabbat gemeint ist und nicht der erste Festtag, der 15. Nisan. Die Juden sind hingegen der Meinung, dass mit diesem Wort Sabbat der 15. Nisan, der hohe Festtag, gemeint ist. Und ich möchte nochmals betonen, wie bei dem römischen Kalender, hier geht es nicht um den Kalender selbst. Der Kalender ist derselbe. Wenn die Juden sagen, heute ist der 15. Nisan, oder heute wäre für sie der 21. Nisan, sagen wir, heute ist der 21. Nisan. Der Kalender, den wir verwenden, der traditionelle jüdische Kalender, dieser Kalender ist derselbe. Es geht um eine Frage des Verständnisses. Interessant ist, wenn man 3. Mose Kapitel 23 liest, und dieses Kapitel lesen wir jedes Jahr auszugsweise, immer ein Häppchen passend zu dem jeweiligen Festtag, den wir halten, so lesen wir praktisch während des Jahres das ganze Kapitel, aber nicht in einem Durchgang. Interessant ist, dass es von den 7 jährlichen Sabbaten nur einen gibt, für den Gott kein Datum genannt hat. Von den 7 jährlichen Sabbaten gibt es nur einen, für den Gott kein Datum genannt hat. Und weil wir heute dieses Thema behandeln, meine geschenkte Frage an euch, welcher Festtag ist das? Pfingsten, natürlich. Die anderen 7 Festtage haben alle ein von Gott festgesetztes Datum. 15. Nisan, 21. Nisan, 1. Tischri, 10. Tischri, 15. Tischri, 22. Tischri, der letzte große Tag. Aber an einem Festtag nennt Gott kein Datum. Und es ist nicht zwingend der Fall, dass wenn Gott kein Datum nennt, dieses Fest dann nicht auf denselben Kalendertag jedes Jahr fallen könnte. Das will ich damit nicht sagen. Das kann man nicht unbedingt daraus ableiten, jetzt als fester Grundsatz. Aber wenn der Tag, von dem man diese Zählung aus beginnen soll, immer der Tag nach dem ersten Festtag ist, der erste Festtag ist immer der 15. Nisan, das war letzten Sabbat, also Samstag vor einer Woche, dann ist der Tag nach diesem Sabbat jedes Jahr immer derselbe Kalendertag. Es ist der 16. Nisan. Und wenn man vom 16. Nisan als Ausgangspunkt zu zählen beginnt und das jedes Jahr macht, so siehe da, da kommt man auf den 6. Sivan. Man kommt auf den 6. Tag des 3. Monats. Und wenn dem so wäre, stellt sich für mich die Frage, warum hat Gott dann einfach nicht gesagt, am 6. Tag des 3. Monats sollt ihr diese 2 gebackene Brote nehmen, sie sollen gesäuert sein, sie sind ein Sinnbild für die Gemeinde, die Gesamtheit der Erstlinge. Interessant ist, dass beide Opfer, die gebracht werden, die dargebracht werden, das Schwingopfer zu Beginn der Ernte und das Opfer, das zum Schluss der Ernte, 50 Tage später, dargebracht werden, sie sind beide im Sinne von Erstlingen zu verstehen. Also Gott hätte sagen können, am 6. Tag des 3. Monats sollt ihr das tun. Das hat er aber nicht getan. Er hat bestimmt, man soll zählen. Man soll zählen. Wenn aber der Tag, von dem aus die Zählung beginnen soll, oder mit dem man die Zählung beginnen soll, nicht der 15. Nisan ist, sondern der wöchentliche Sabbat während der Tage der ungesäuerten Brote, dann ist eine Zählung notwendig, weil dieser Sabbat, dieser wöchentliche Sabbat, nicht immer auf den gleichen Kalendertag fällt. Er fällt nicht immer auf den gleichen Kalendertag. Mit Kalender ist hier der jüdische Kalender gemeint. Es kann der Fall sein, wie in diesem Jahr, dass man beim Zählen auf den gleichen Tag kommt. So ist es in diesem Jahr. Der 6. Sivan, das Wochenfest für die Juden, ist auch unser Pfingstfest, der 24. Mai. Letztes Jahr gab es 4 Tage Unterschied. 4 Tage Unterschied. Die Antwort auf die Frage, wie wir das Wort Sabbat definieren sollen, hat mit der Kreuzigungswoche zu tun. Also der Woche, in der Jesus Christus gekreuzigt worden ist und mit der Funktion Jesu Christi bei der Ernte der Menschen für das Reich Gottes. Wie waren die Tage in der Woche, in der Jesus Christus gekreuzigt wurde? Und welche Funktion hat Jesus Christus bei der Ernte der Menschen, die Gott einbringt und einbringen wird, für seine Familie? Für das Reich Gottes. Wir befassen uns als erstes kurz mit der Funktion, die Jesus Christus hat. Was sagt uns die Bibel über Jesus? Die Stelle schlagen wir nicht nach, aber in Römer Kapitel 8 und Vers 29 wird uns gesagt, Jesus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und hier könnte man hinzufügen, obwohl das dort in dem Wortlaut des Verses nicht steht, und unter vielen Schwestern, unter vielen, die eines Tages in das Reich Gottes eingehen werden. Jesus Christus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Jetzt schlagen wir 1. Korinther, Kapitel 15 nach. 1. Korinther, Kapitel 15. Hier lesen wir eine Aussage des Apostels Paulus in Bezug auf Jesus. Das 15. Kapitel hier im ersten Brief an die Gemeinde zu Korinth, wie wir wissen, behandelt das Thema die Auferstehung. Man kann sagen, die Auferstehungen. 1. Korinther, Kapitel 15. Wir fangen in Vers 12 an. Einige haben anscheinend die Auferstehung Jesu in Frage gestellt und damit überhaupt die Auferstehung an sich in Frage gestellt. Paulus geht auf dieses Thema ein in Vers 12. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann, also Paulus und die anderen, die diese Wahrheit gepredigt haben, nämlich dass Jesus von den Toten auferstanden ist, wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Vers 17 wollen wir uns merken. Wenn Christus nicht auferstanden ist, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Und zu Vers 19 am Rande gesagt, ein kurzer Kommentar von mir. Der Vers hat zum Inhalt, dass wir, die wir bestimmte Nachteile in Kauf nehmen, um ein Leben zu führen, das Gott wohlgefällig ist, auf die längerfristige Belohnung schauen. Weil es im Hebräerbrief heißt, Gott wird diejenigen belohnen, die an ihn glauben. Und stimmt das nicht, dann würde das bedeuten, dass wir in diesem Leben kurzfristige Nachteile, die mit unserer Lebensführung zu tun haben, wir sind in einigen Dingen eingeschränkt gegenüber Außenstehenden, weil Gott von uns bestimmte Dinge erwartet. Wir sind die Benachteiligten, weil es diese Belohnung nicht geben wird. Es wäre, als würde Gott am Ende unseres Lebens, wenn es keine Auferstehung gibt, dann werden wir sowieso nicht wieder leben, aber als würde Gott am Ende unseres Lebens sagen, wie vor einigen Tagen, April, April, ich habe euch daran glauben lassen, aber es stimmt nicht, vergesst es. Paulus fährt fort in Vers 20, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Er ist der Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Dann geht es weiter, lesen wir auch Vers 24, denn damit ist der Gedankengang beendet. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Von der Ernte, die Gott einzubringen vorhat, Menschen, die in seine Familie als ewig lebende Geistwesen hineingeboren werden, die in sein Reich eingehen werden, ist Jesus Christus der Erstling. Und wie wir in Vers 17 gelesen haben, muss er auferstanden sein, denn sonst sind wir noch in unseren Sünden. Und wenn wir in unseren Sünden sind, wenn sie uns nicht vergeben worden sind, dann haben wir keine Hoffnung darauf, dass wir in das ewige Leben eingehen werden. Wir lesen auch Römer Kapitel 5 in diesem Zusammenhang. Römer Kapitel 5, hier geht es um dasselbe Thema, die Verse 8 bis 10, Römer Kapitel 5. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden, gerettet werden, durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Also Jesu Leben, dass er von den Toten auferweckt wurde, wieder zum Leben erweckt wurde, ist absolut notwendig, ist unerlässlich, dass wir das ewige Leben erlangen können, dass wir auch die Sündenvergebung erlangen können. Wir brauchen Jesus auch als Hohepriester. Denn ohne ihn als Hohepriester haben wir keinen Fürsprecher beim Vater. Und wie wir wissen, hat Jesus Christus diese Funktion jetzt. Die Bibel nennt Jesus der Erstling von der Ernte der Menschen, die Gott in seine Familie bringen wird. Er ist der Erstling. Und ohne dass er als Erstling existiert, ohne dass es ihn gibt, kann die Ernte, ich glaube, hier dürfen wir sagen, darf die Ernte nicht eingebracht werden. Genauso wie es bei dem Schwingopfer der Fall war. Die Frühlingsernte durfte nicht geerntet werden, bis dieses Schwingopfer dargebracht worden war. Also haben wir eine nahtlose Parallele zwischen diesen beiden Dingen. Und das Schwingopfer während der Tage der ungesäuerten Brote ist ein Sinnbild für Jesus Christus, den auferstandenen Jesus Christus als Erstling. Nun sehen Sie sich kurz diese chronologische Reihenfolge an. Und hier muss ich betonen, ich habe noch ein paar hier, wenn jemand keins bekommen hat, kein Ehepaar oder keine Einzelpaar, ich glaube, alle haben das, oder? Ich möchte nochmals betonen, die einzige Woche, die zum richtigen Verständnis dieser Thematik wichtig und notwendig ist, ist diese Woche. Es ist die Woche, in der Jesus Christus gestorben ist. Es geht um die Ereignisse in dieser Woche, was mit ihm passiert ist, wo er an den verschiedenen Tagen war oder nicht war und wie wir das Wort Sabbat in 3. Mose Kapitel 23 verstehen sollen. Dienstag ganz links hier in dieser Aufstellung, abends mit Sonnenuntergang am Dienstag, fing der 14. Nisan an. Das heißt, in der Woche, wie sie hier dargestellt wird, hielt Jesus das Passa mit seinen Jüngern am Dienstag, abends nach Sonnenuntergang. Wir alle wissen, die Tage bei Gott beginnen mit Sonnenuntergang und gehen etwa 24 Stunden später mit dem nächsten Sonnenuntergang zu Ende. Er ist dann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch festgesetzt worden, von den Priestern verhört worden, geschlagen worden, im Laufe der späten Nacht, auch am frühen Morgen, dann dem Pilatus überstellt, dann war er bei Herodes, am Mittwoch dann wieder bei Pilatus und dann während des Tages am Mittwoch gab Pilatus den Befehl, Jesus sollte gegeißelt werden und anschließend gekreuzigt werden. Und wie hier in der Tabelle aufgeführt, ist Jesus gegen 15 Uhr Ortszeit gestorben. Das wäre an dem Tag etwa 2 Stunden vor Sonnenuntergang am 14. Nisan gewesen. Am Sonnenuntergang, an diesem Mittwoch, fing der 15. an. Der 15. Nisan, das war der hohe Festtag. Das bestätigt Johannes in Johannes 19 und Vers 31. Das schlagen wir nicht nach. Er erwähnt nur, es war ein Sabbat und ein hoher Tag, erwähnt er. Das heißt, von Mittwochabend, Sonnenuntergang, bis Donnerstagabend, das wäre der erste Festtag gewesen, der 15. Nisan. Von Donnerstagabend bis Freitagabend haben wir dann den 16. Nisan. Den 16. Nisan. Und die Juden sagen, an diesem Tag ist das Schwingopfer darzubringen. Was für sie das Wort Sabbat in 3. Mose 23, Vers 11 und 3. Mose 23, Vers 15, die Bedeutung vom Festtag hat, vom 15. Nisan. Nun frage ich Sie, auch hier eine geschenkte Frage, wo war Jesus in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagabend? Im Grab, er war tot, er lebte nicht. Und nur durch sein Leben, das heißt, wenn er nicht auferstanden ist, das heißt, am 15. Nisan, theoretisch gesagt, könnte man sagen, Entschuldigung, am 16. Nisan in dieser Woche, war die Sündenvergebung in einem Sinne noch nicht voll besiegelt, weil er noch nicht auferstanden war. Und wir wissen, er ist am Samstag, kurz vor Sonnenuntergang, von den Toten auferweckt worden. 3 Tage und 3 Nächte später. Genauso wie er es vorhergesagt hatte. Das Zeichen von Jona. Jetzt wollen wir in den Evangelien eine Stelle nachschlagen. Und zwar schlagen wir jetzt Johannes Kapitel 20 nach. Johannes Kapitel 20. Hier geht es um die Begegnung Jesu mit den Frauen, die gekommen waren, um ihn zu salben. Sie wollten diesen großen Stein wegrollen lassen von dem Eingang, von der Öffnung zum Grab, um den Leichnam zu salben mit kostbaren Salben und Spezereien. Und dann haben sie gemeint, der Leichnam sei geklaut worden, sei gestohlen worden. Und Jesus spricht mit ihnen und er sagt ihnen in Vers 17, spricht Jesus zu ihr, zu Maria. Lesen wir Vers 16. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Vers 17. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern, und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und sie ging hin, Vers 18, und hat das den Jüngern verkündigt. Bei dieser Begegnung ließ sich Jesus von Maria nicht anfassen, mit der Begründung, er sei in der Zeit seit seiner Auferstehung nicht beim Vater gewesen. Eine Frage, die wir heute nicht beantworten werden. Sie ist gestellt worden, aber ich weiß die Antwort darauf nicht. Was tat Jesus in der Zeit nach seiner Auferstehung, kurz vor Sonnenuntergang, am Ende des Sabbats, bis hin zu diesem Zeitpunkt, zu dem er der Maria sagt, fass mich bitte noch nicht an, ich bin noch nicht bei meinem Vater gewesen. Ich bin noch nicht zu ihm hinaufgefahren. Jesus hätte in der Zwischenzeit, als auferweckter Mensch, als Mensch war er nicht mehr, als Geistwesen, er hätte hinauffahren können. Er hat es aber nicht getan. Was hat er getan in den Stunden? Weiß ich nicht. Interessante Überlegung. werden wir eines Tages wissen. Auf jeden Fall war er an diesem Sonntagmorgen, wird es gewesen sein, er war noch nicht beim Vater. Und wenn man in den Evangelien weiterliest, zum Beispiel bei Matthäus, sieht man, dass Jesus sich an diesem Tag, am selben Tag, an diesem Sonntag wird es gewesen sein, an dem Tag nach seiner Auferstehung, er ließ sich anfassen. Das heißt, er wird an diesem Tag in der Zwischenzeit, zwischen dieser Aufforderung an die Maria, fass mich bitte nicht an, und dem, was später geschehen ist, er ist in der Zwischenzeit zu seinem Vater hinaufgefahren. Warum? Um von ihm als Erstling angenommen zu werden. Jesus erfüllte das Schwingopfer. Er konnte das in dieser Woche an dem Freitag, dem Tag nach dem hohen Tag, nicht getan haben. Er war im Grab. Das konnte er nur an dem, so wie wir die Wochentage nennen, an dem Sonntag tun. An dem Tag nach dem wöchentlichen Sabbat. Und an dem Tag ist er zu seinem Vater hinaufgefahren und ist von ihm als Erstling angenommen worden. Und da Jesus von den Toten auferstanden ist, ist den Menschen die Möglichkeit der Sündenvergebung gegeben und darüber hinaus auch die Möglichkeit, das ewige Leben zu erlangen. Denn Jesus muss leben, damit wir leben können. Das haben wir gelesen in Römer Kapitel 5 und Vers 10. Nun, wir wissen, dass die Tage in der Woche der ungesäuerten Brote nicht immer so fallen wie in dieser Woche. Sie sind unterschiedlich. Es hängt davon ab, was ist der 15. Nisan, was ist der Passatag. Wir haben es auch erlebt, dass wir zu Beginn der Woche das Passa gehalten haben. Und weil die Tage wandern, sie fallen in den Jahren auf unterschiedliche Wochentage, ist diese Woche hier, die Woche der Kreuzigung Jesu mit den 3 Tagen und 3 Nächten, ausschlaggebend für das richtige Verständnis des Wortes Sabbat in 3. Mose Kapitel 23. Es ist diese Woche, die zugrunde gelegt wird. Also wie soll man das Wort Sabbat verstehen? Am 16. Nisan, in der Woche, in der Jesus Christus gekreuzigt worden ist, hätte Jesus unmöglich als Erstlingsgabe vor Gott erscheinen können. Er war tot. Er lag in seinem Grab. Das konnte er erst an dem Tag nach dem wöchentlichen Sabbat tun, denn er ist erst kurz vor Sonnenuntergang am Sabbat von den Toten auferstanden. Nun lesen wir Johannes Kapitel 1, das sind unsere letzten Stellen heute Vormittag. Es geht hier um mehr als allein die Frage der Interpretation oder der Definition. Was bedeutet das Wort Sabbat? Es geht um etwas viel Wichtigeres, etwas Schwerwiegenderes. Wir lesen in Johannes Kapitel 1, Verse 1 bis 3, sie sind uns bekannt. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Vers 3, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Diese Schöpfer, diese kreative Funktion des Wortes, Jesus hat alles ins Leben gerufen. In Vers 14 sind alles bekannte Stellen, die wir kennen. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Matthäus nennt ihn Immanuel, Gott im Fleisch, Gott unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und jetzt als letzte Stelle, Vers 11. Er, dieses Wort, Fleisch geworden, Jesus von Nazareth, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam zu seinen Brüdern, den Juden, und sie nahmen ihn nicht auf. Sie haben ihn als das, was er war und heute ist. Er ist der Messias. Sie haben ihn nicht akzeptiert. Und daran hat sich bis auf den heutigen Tag nichts geändert. Im Großen und Ganzen lehnen die Juden heute Jesus als Messias ab. Und es ist daher nur folgerichtig, dass die Juden die Zählung am Tag nach dem Hohen Tag beginnen, am 16. Nisan, an einem Tag, an dem Jesus in der Woche seines Todes noch im Grab lag. Er war tot. Er lebte nicht. Er hätte unmöglich als Erstling vor Gott erscheinen können. Wer das Schwingopfer am Tag nach dem Hohen Sabbat darbringt und meint, an dem Tag soll die Zählung beginnen, lehnt Jesus als Messias ab. Das ist das Kernthema, um das es hier geht. Und eines Tages werden unsere Brüder, das sind sie ja auch, die Juden, ein anderes Verständnis haben. Sie werden verstehen, wer Jesus Christus wirklich ist. Sie werden verstehen, wie es wirklich in der Woche der Kreuzigung gewesen ist. Sie werden die Chronologie, sie werden den Ablauf der Ereignisse verstehen. Das wird in der Welt von morgen sein. Also freuen wir uns auf die Welt von morgen, wenn die Juden ihren Messias, Jesus Christus, anerkennen und annehmen werden und Pfingsten am gleichen Tag halten werden, wie wir es tun, gezählt von dem Tag nach dem Sabbat, an dem Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Es ist, wie ich sagte, das möchte ich noch einmal betonen, derselbe Kalender, den wir verwenden. Aber weil wir Jesus als Messias und Retter anerkennen, legen wir das Wort Sabbat in 3. Mose 23 anders aus als die Juden. Und ich hoffe damit, dieses Thema auf verständliche Weise erklärt zu haben. Es ist ja eigentlich keine Kalenderfrage, sondern eine Frage der Interpretation.